Zeit zum Wandel. Der Transformationspodcast von und mit Bruder Paulus. Zeit zum Wandel, der Transformationspodcast mit Bruder Paulus, Folge 5. Hallo, lieber Bruder Paulus.
Hallo und guten Tag.
Wir sitzen hier zu Beginn eines neuen Jahres beieinander. Gute Vorsätze. Großes Durcheinander in vielen Lebensbereichen. Präsidentschaft in den USA wechselt, Neuwahlen in Deutschland stehen an. Für uns alle und besonders für all diejenigen, die Entscheidungen zu treffen haben, ist das nicht ganz einfach. Die Idee liegt relativ nahe. Dicke Haut entwickeln, Abwehrkräfte mobilisieren, hart werden. Bruder Paulus, Mönch, Theologe, Philosoph, Autor, Redner und Berater sagt, nicht so schnell mit der dicken Haut, ne?
Nee, lieber nicht so schnell. Also ich habe einen guten Spruch immer bei mir schon gehabt als Jugendlicher. Ich wäre ein Elefant, dann jubelte ich laut. Es ging mir nicht ums Elfenbein, nur um die dicke Haut, stand auf der Spruchkarte. Da war das noch so dran als junger Mensch, ja. Aber jetzt mittlerweile mag ich Elefanten nicht wegen der dicken Haut, sondern weil sie so super sensibel sind, eine gute Erinnerung haben, sehr fürsorglich sind und wenn es sein muss, auch mal auftreten können. Ne?
Großartig. Wie können wir das schaffen angesichts der Anforderungen, die da auf uns einprasseln? Politisch, gesellschaftlich, ökonomisch, ökologisch. Wie können wir damit klarkommen, ohne die dicke Haut zu entwickeln, ohne zu sagen, Mensch, nerv mich jetzt nicht mit deinem Anliegen, sondern lass mich in Ruhe, ich habe hier meine Agenda zu erfüllen und ich habe gar keinen Platz dafür. Lass mich in Ruhe.
Ich glaube, dass in so einer Situation, jetzt gerade auch im neuen Jahr, wo es darum geht, ich ordne mal neu, dass ich dann flexibel werde in dem, was mir bis jetzt wichtig war. Schaue ich mal hin, worum habe ich mich gekümmert? Und dann nochmal neu sich zu fragen, will ich das wirklich? Menschliches Leben ist ja natürlich eingespannt zwischen Sollen und Wollen. Ja, also wir müssen ja manches einfach auch tun. Aber wir sollten uns überlegen, mache ich es nur noch verkrampft, weil ich das innere Feuer verloren habe? Mache ich es nur noch, weil ich es machen muss, aber ich weiß schon eigentlich gar nicht mehr warum? Und in welchem Zusammenhang ich damit eigentlich stehe? Oder kann ich nochmal neu wieder überlegen, ach ja, deswegen mache ich das? Jetzt den Liebenden sage ich, bitteschön, es braucht für jede Beziehung einen Ritus. Man kann ja nicht jeden Tag darüber diskutieren, wie die Zahnbürste liegt und was auf den Frühstückstisch gehört. Also irgendwie braucht es auch so Abläufe, die normal sind, finde ich schon. Aber es kann sich eben auch sehr viel Ritus einschleichen, bis hin zum Küsschen auf die Wange und Tschüss und ich gehe jetzt in den Tag. Auch das ist völlig in Ordnung. Das kann aber auch irgendwann mal an Geschmack verlieren. Und dann braucht es diese Erinnerung an das, wie es mal angefangen hat. Was ist das eigentliche Feuer? Aus diesem Feuer war es mal gut, dass wir jetzt Nutella auf den Tisch gestellt haben und dass wir vielleicht Marmelade dahingestellt haben und Wurst dahingestellt haben. Aber aus diesem inneren Feuer kann auch kommen, dass wir sehen, unser Körper hat sich verändert und ich will es jetzt doch mal mit Porridge probieren, ja? Oder ich will jetzt mal Müsli, aber das habe ich mich noch gar nicht getraut zu sagen, weil ich ja nicht als Naturfreak irgendwie gelten will, etc. Es schleicht sich in allen Beziehungen so etwas ein, wie ich würde ja mal gerne ausprobieren, würde auch gerne mal ausbrechen aus dem Normalen, aber ich weiß nicht, was das dann mit dir macht. Denn wenn ich mich wandle, dann wandle ich ja gleichzeitig auch alle anderen mit. Also insofern brauchen wir, glaube ich, dieses anti-dicke Hauttraining. Das beginnt am besten damit, dass ich zum Feuer zurückkehre, aus dem heraus ich mal Betriebswirtschaft studiert habe, aus dem heraus ich diesen Beruf erwählt habe, aus dem heraus ich mich da beworben habe, dass ich noch einmal prüfe, was ist mit diesem Feuer und dass ich dann nicht sofort sage, ja, aber da ist jetzt was raus geworden, was mir nicht passt und so, sondern zu sagen, mal gucken, wie ich jetzt dort mit dem Feuer, das ich hatte, neu prüfen kann, ob das, was da geschieht, ob das noch lebendig ist und ob das noch dem Leben dient. Und ich kann dir sagen, dass deine Einsichten willkommener sind, als du denkst. Ja, dass du dir nicht eine dicke Haut machen musst nach dem Motto, ich sage am besten gar nichts, damit alles so bleibt, wie es ist. Und damit vergiftest du deine eigene Innereien. Ja? Die liegen dann in deinem Keller und fange dann an, da zu faulen, deine schönen, guten Gedanken. Also bitte rauslassen. Und auch wenn das ein Wagnis ist, ja, wenn man dann eine dünne Haut bekommt, weil es gerade so nicht so klar ist, was daraus wird. Und wenn der andere eine dünne Haut hat, wieso kommst du jetzt dann damit? Diesen Moment zu begreifen als einen Moment, wo das Feuer des Ursprungs, das Feuer, das in deinem Inneren brennt, wie das anfängt, wieder Luft zu kriegen und du dann merkst, es ist im Moment mal schwierig, mich einzubringen, aber dadurch wird auch alles lebendiger.
Erinnerung an das innere Feuer, das ist notiert und abgelegt. Auf jeden Fall insgesamt erinnert mich das ein bisschen an die, denn das liegt ja an der dicken Haut oder hängt mit der dicken Haut zusammen, an die Angst zu scheitern, die Angst vor Veränderung. Unser Podcast heißt Zeit zum Wandel und der Wandel bedeutet natürlich, wenn man aus den ausgetretenen Pfaden ausbricht, die Möglichkeit des Scheiterns. Im amerikanischen Ökonomischen gibt es dieses wunderbare Wort von failing forward, nach vorn scheitern. Jemand, der 3, 4 Unternehmen, 20 Unternehmen gegründet hat, ein ums andere Mal auf die Schnauze gefallen ist, geht mit stolzer Brust in die Öffentlichkeit und sagt, Mensch, ich habe das probiert und nicht, ich bin gescheitert, sondern ich habe in diesem Prozess das und das und das gelernt. Das ist also ein anderes Mindset im Unternehmerischen, dem ich da begegne. Hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, Unternehmen gründen, damit scheitern, pleite gehen, nicht so gut.
Ich glaube, dass wir vielleicht uns erinnern können, wie wir aufgewachsen sind. Das wissen wir wahrscheinlich gar nicht, wie oft wir da gefallen sind.
Oh ja.
Und zwar nach vorne gefallen meistens. Und wie oft ein Kind aufsteht. Es haben Forscher mal gemessen, wie viel zehntausende Mal ein Kind hinfällt und wieder aufsteht. Dieses Aufrechtgehen will eben geübt sein, ja. Sich gegen die Schwerkraft zu erheben. Und das ist ein sehr schönes Bild, was Leben eigentlich bedeutet. Das Leben eben nicht bedeutet, dass wir einfach in die Luft fliegen können, sondern dass wir uns gegen die Schwerkraft der Gewohnheit, gegen die Schwerkraft des, man sollte aber, gegen die Schwerkraft auch von Menschen, die sich nicht mit mir verändern wollen, dass ich da diesen Aufstand wage und immer wieder aufstehe, getrieben von diesem Feuer, das ich ja begegnen will. Ja, wer fällt, der fällt ja aus der Beziehung raus, ja, der fällt dann nach unten und guckt sich die Erde an und dann zu hoffen, zu ahnen, vielleicht auch aus guten Erfahrungen heraus, wenn ich wieder auftauche, dann sehe ich Mitmenschen, die eben nicht mich anschauen als Gescheiterten, sondern als einen Wiederaufgestandenen, ja. Und es ist tatsächlich vielleicht auch eine gewisse deutsche Eigenart, dass wir das Gefallensein, dass wir da viel lieber drüber erzählen, bei anderen, nicht über unser eigenes Gefallensein, sondern das Gefallensein bei anderen lieber erzählen, damit nicht so auffällt, wie oft wir gefallen sind, sage ich dann manchmal, ja. Und wir müssten vielleicht uns wieder üben, das wäre ein guter Jahresvorsatz, dass du einfach beginnst, auch anderen Menschen zu erzählen, deine Aufstandsgeschichte. Das ist dann auch eine Gefallensein-Geschichte, auch eine Gescheitertsein-Geschichte, aber fang doch einfach an, zu erzählen, was du Neues entdeckt hast und wenn dann die Frage dann kommt, ja, warum, was hast du denn Neues gemacht, was ist jetzt Neues passiert, dann kannst du auch erzählen, ja, weil ich da an der Stelle auch tatsächlich gefallen bin und gemerkt habe, ich will einen neuen Schritt wagen.
Lass uns an der Stelle mal eine Begründung, ein Fundament schaffen.
Zeit zum Wandel. Der Anker.
Fragestellung ist natürlich, du hast das gerade geschildert, wir haben es da mit starken Widerständen zu tun, weil alle anderen machen es anders. Die erzählen nie vom eigenen Scheitern, sondern nur von dem Quatsch, was all die anderen machen. Insofern den Mumm zu entwickeln, zu sagen, Mensch, das hat nicht gut geklappt in meinem Leben. Völlig egal, ob das im Privaten oder im Unternehmerischen ist, zunächst einmal. Wie schaffe ich ein Fundament dafür, mich das zu trauen?
Wenn du gescheitert bist, vergiss das nicht. Versuch es nicht auszuradieren. Vielleicht brauchst du nicht nur eine Wand für die Urkunden, die du alle errungen hast in deinem Leben, wo du Sieger warst, sondern auch vielleicht nicht gerade an der großen Wand, aber doch als Basis für all dies auch Erinnerungsstücke an Momente, an denen du ganz unten warst, an denen du gemerkt hast, ich brauche jemand anderen, ich brauche jetzt neue Impulse, ich werde zum Bettler. Martin Luther hat das ja gesagt, wir sind Bettler, das ist wahr, ich komme aus einem Bettelorden. Und dieses Ich bin bedürftig, das gibt es in deinem Leben und in meinem Leben auch. Und diese Momente sind wertvoll, weil sie dich ganz nah an das herangebracht haben, was in dir wirklich bleibt. Dieses Fundament der Werte, ich will einer sein, der gerecht ist, ich will einer sein, der dem Frieden dient, ich möchte den Werten dienen. Und auch wenn es gerade gruselig wird in meinem Leben, den Willen zu einer Lebendigkeit, die wirklich dem Leben aller dient, diesen Willen lasse ich mir nicht rauben. Und vielleicht solltest du dir einfach ein paar Erinnerungsstücke auf den Schreibtisch stellen oder unter deine Preise und Urkunden und sonst alles hinstellen. Erinnerungsstücke, die dich erinnern an diese Momente ganz unten, in denen du dich sammeln musstest, weil so viel auseinandergeflogen ist, in denen du dich sammeln musstest und wo du zu dem Kern deiner Persönlichkeit gekommen bist, den du ja nicht selber gemacht hast, sondern der in dir geformt wurde. Und dann wirst du sehr schnell die Heiligen finden, die dafür sorgten, dass du sagen konntest, ich, weil so viele zu dir du gesagt haben. Und auf diese Zusage hin lohnt sich ein Aufstehen allemal.
Mose steht mit Aaron auf dem Berg, 40 Jahre mäandern durch die Wüste. Er guckt runter ins Tal, ins gelobte Land und sagt zu seinem Bruder und zum Volk Israel, ja, ich werde da nicht hinkommen. Aber ihr als Volk kommt dahin. Ich finde, das ist übrigens aufgenommen von Martin Luther King in seiner letzten Rede, 2. April 1968, im Lorraine Motel in Memphis, hat er zu Müllarbeitern gesprochen und hat das natürlich für die Afroamerikaner umgedeutet, I may not get there with you, also hat genau diese Worte wieder verwandt. Eigentlich müsste Moses an der Stelle ja das Gefühl gehabt haben, Mensch, ich bin gescheitert. Jetzt hab ich da so viel reingesteckt. Was ist der Lohn dafür? Macht er aber nicht.
Das ist eine Grundhaltung, die sich durch die ganze Bibel zieht, dass wir nicht gesegnet sind für uns selbst. Also manchen Leute glauben mir das ja nicht so, wenn ich sage, ich habe eigentlich noch nie für mich und meine Erfolge gebetet. Ja, warum spreche ich jetzt zu dir in diesem Podcast? Das habe ich nicht in einer Karriereplanungssoftware vor 20 Jahren eingegeben. Wie schaffe ich das, dass ich irgendwann Podcasts mache? Sondern das ist alles mir zugefallen. Ja, wenn Andreas nicht so ein tolles Studio hätte und ich jetzt mich hier fragen würde, dann könnte ich das nicht mal machen, weil ich kann nur sprechen, wenn ich provoziert werde zum Sprechen. Und das mache ich auch einfach, weil ich Freude daran habe, so schöpferisch zu sein. Und ich möchte dich wirklich sehr, sehr einladen, dass du in deinem Leben sehr dankbar bist für das, was andere in dir provozieren an Möglichkeiten. Und der Mose steht da auf dem Berg, eine alte biblische Geschichte, der darf nicht ins gelobte Land, weil er gezweifelt hat, das darf man auch nicht vergessen. Das ist so ein bisschen auch die Erzählung, wenn du das Vertrauen verlierst, dass du geführt bist, ja, dann wirst du auch nie dahin kommen, wohin du eigentlich geführt werden willst, ja. Und der Mose steht als Person da für glaubende Menschen, die nicht für sich sorgen. Ja, Jesus wird dann im Abendmahlsaal sagen, das bin ich für euch und für alle. Diese Idee, dass ich nicht gesegnet bin für mich, sondern um zum Segen für andere zu werden, ja, das ist etwas, was natürlich auch viele Eltern in sich tragen. Ich arbeite, damit meine Kinder nach vorne gehen können. Ja? Ob du es glaubst oder nicht, auch politische Menschen, die ich kenne, sind nicht Politiker, weil sie selber Karriere machen wollen, sondern weil sie sehr viel Herzblut darin investieren, dass sie den Menschen dienen können, der Gesellschaft. Und keiner geht aus Spaß in diese ganzen politischen Konflikte, ja? Sondern die haben da eine Idee, für die, die brennen, ja, und brennen sage ich jetzt schon, weil ich gerade an Donald Trump gedacht habe, da kann man auch zu denken, da kann man ja zu denken, was man will, ja, also ehrlich gesagt bin ich auch da manchmal auch sehr überrascht, ja, was da alles so kommt, aber andererseits steht er auch dafür, dass Menschen fühlen, es muss irgendwas anders werden, ja. es kann nicht alles so weitergehen, ja. Und welche Entscheidungen dann auch getroffen werden, ich will hier nicht einen politischen Podcast machen, aber ist es nicht auch so in deinem Leben, dass du dir vorstellst, ja, ich scheitere manchmal, aber ich bin auch gescheitert, weil ich mich eingesetzt habe für andere und ich sehe genau, es müsste sich etwas ändern und dann ärgere ich mich über mich selbst, weil ich nicht auftrete damit, nicht an die Öffentlichkeit der Mitarbeiterversammlung gehe, an die Öffentlichkeit der Familie. Und jetzt sage ich doch mal was ganz Praktisches. Müssen wir jetzt wirklich DAK und AOK und noch welche allgemeinen Krankenkassen haben, die alle die gleichen Wasserköpfe haben? Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja. Kann man das nicht auch anders organisieren? Und leiden wir nicht auch ein wenig darunter, dass wir so wenig tatkräftig sind, weil wir eben Angst haben vor dem Scheitern? Und darum sage ich dir an der Stelle, wo du gerade stehst, wenn du eine Idee hast, dann vergrabe sie nicht in dir selbst, ja. Denn sie wird da anfangen zu faulen, weil du immer unzufriedener werden wirst, ja. Deswegen öffne den Mund, vielleicht such dir einen Kumpanen, ja. Kumpane, lateinisches Wort, der, mit dem ich das Brot esse, ja. Kumpanis, der, mit dem ich das Brot esse. Wo ich in der Kantine mit jemandem zusammensitze und jetzt nicht schimpfe über andere, sondern immer mal wieder so sage, und was hast du jetzt für eine Lösung? Ja, der Chef hört ja sowieso nicht zu, aber vielleicht uns beiden. Sollen wir beide nicht einmal mal sagen, dieses und jenes? Also sich öffnen, das Scheitern mit einpreisen und zu wissen, was ich als Kind schon gelernt habe, wenn ich gefallen bin, dann werde ich wieder aufstehen. Und diese Auferstehungsgeschichte, die ist viel wichtiger als diese auch schmerzliche Erinnerung an das, wo ich gefallen bin.
Viel dicker Haut, in vielen Fällen wenig Bereitschaft zu dünnerer Haut. Das ist eine Frage, wie man das einübt und wie man sich tatsächlich erinnert. Fahrradtour als Sechsjährige auf die Schnauze gefallen, natürlich wieder aufgestanden. Und das ist eben der Gang des Lebens und die Handreichung, die du uns gibst an dieser Stelle, wie wir das organisieren, das Wiederaufstehen, wie wir uns trauen, eben auch in Konflikt hineinzugehen, das ist außerordentlich wertvoll und bringt uns natürlich sofort ins Nachdenken über unseren eigenen Status quo. Und es wird ja an jeder Stelle, gerade in Deutschland oder in Europa, beklagt, welchen Stillstand es bei der Innovation, beim Ideenreichtum, beim Entwickeln gibt und so weiter. Auch hier für Kreativität ist Dünnhäutigkeit, ich glaube, ich verstehe dich da auch richtig, alternativlos, oder?
Ich glaube, dass es wichtig ist, da auch einfach in unsere gesellschaftlichen Traditionen zu schauen. Also ich sehe die Menschen, die in Kirchen reingehen und bestaunen, was da alles gebaut worden ist und die Kunstwerke. Ich sehe die Museen, die wir haben. Ich sehe, welche Einschaltquoten, das wird mir immer wieder gesagt, Klostersendungen haben im Fernsehen. Und wenn über Kirchen geredet wird und wenn wirklich gezeigt wird, was da geschaffen worden ist an kulturellem Reichtum. Und da brauchen wir vielleicht nochmal ganz neu wieder auch, dass wir uns daran erinnern, dass es eine philosophische Phase gab in den letzten Jahrzehnten, wie ich finde, wo sehr viel Hoffnung auf die Vermathematisierung der Wirklichkeit gesetzt worden ist. Ich war Klinikseelsorger und habe da so ein Bonmot gesagt, die Medizin begann ihre Erfolge zu feiern, als sie den Menschen aus dem Blick verlor. Ja. Und dann gab es eine Station mit gebrochenen Oberschenkeln und eine Station mit nicht funktionierenden Nieren. Und die Menschen drumherum waren dann nicht so wichtig, weil natürlich auch haben wir Erfolge gehabt, gar keine Frage. Jetzt wissen wir, wie man Krankheiten noch besser behandeln kann etc. Aber wenn daraus ein System wird, wo du dann als Patient denkst, es geht nur noch um deine Zellen und um die biochemischen Funktionen, oder wenn du in einem Betrieb bist, es geht nur noch um Excel-Tabellen und es geht nur noch um dies und jenes, dann fehlt einfach eine gewisse Komponente. Und ich bin wirklich immer wieder neu sehr angesprochen, wenn ich sehe, in wie vielen Krankenhäusern mittlerweile Künstlerinnen und Künstler eingeladen werden, Kunstwerke zu schaffen. Ja? In Gera in Thüringen war ich zu Besuch und habe gesehen, wie dort ein neues Krankenhaus entstanden ist, wo thüringische Künstler eingeladen wurden, in jedem Krankenzimmer ein Original zu schaffen. Ja? Das ist für mich so ein wichtiger Hinweis, dass wir durch diesen Kulturreichtum, den wir haben, wenn der eingelassen wird, auch in Familien, in Krankenhaus, in Betriebe, dann wird plötzlich deutlich, es gibt auch dieses gewisse Mehr, das uns dünnhäutig macht, sensibel macht, das uns positiv verunsichert, dass wir Menschen tatsächlich in ein Leben eingebunden sind, in dem Verwandlung und Veränderung einfach ein Lebensprinzip ist. Wirklich ein Lebensprinzip ist. Und jetzt dicke Mauern zu bauen, damit ich das Verwandelnde des Lebens nicht mehr erleben muss, das führt am Ende dazu, dass ich in einem Bunker lebe, ohne Sonnenlicht und ohne Wasser und ohne alles. Und da werde ich drin verkümmern. Ich werde eben nicht sterben, wenn ich mich verunsichern lasse, wenn vieles sterben muss, was ich bis jetzt dachte, was bleibt, sondern ich werde dann leben und bin lebendig, wenn auch ganz anders, als ich das geplant habe. Und dann vielfach auch so, dass ich am Ende sage, ja gut, dass das alles so gekommen ist, diese Momente des Scheiterns, des Kreuzes, sage ich als Christ, denn da konnte ich Auferstehung üben.
Ganz kurzes Wort, weil es mich persönlich gerade interessiert. Ist es einfacher, dünnhäutig zu sein in einem klösterlichen Kontext, in einem Mönchskontext, als wenn man komplett draußen in der Welt ist? Wobei du das ja immer bist und immer warst.
Ja, das denkt man sich so, aber du darfst nicht vergessen, dass Klöster sozusagen Trainingsorte sind für das, was die ganze Welt zu leisten hat. Da leben ja Männer zusammen, die sich nicht gegenseitig gewählt haben und die sich gegenseitig immer an Sachen erinnern, an die man nicht gerne erinnern werden will. Ja, weil der eine ist eben so, wie Papa war und der andere ist so, wie der Lehrer war und wie auch immer. Und da trainiert man miteinander, dass der Impuls, ich schotte mich ab, ja, ich ziehe mich zurück, dass dieser Impuls ständig aufgebrochen wird. Das Klingeln der Glocke, die gemeinsamen Gebetzeiten sind ja sozusagen immer Teamtreffen um den Herd, um das Feuer, weswegen man eigentlich zusammengekommen ist. Und ich rate auch dir, wenn du in der Familie lebst, in einem Unternehmen unterwegs bist, dass du ab und zu einmal diese Gretchenfrage stellst, wie hältst du es eigentlich jetzt mit dem ursprünglichen Feuer unseres Unternehmens, des Familienunternehmens, als wir mal so unseren Weg begonnen haben, was war uns da wichtig und wie können wir das jetzt wieder nach vorne holen, damit wir uns nicht festhalten müssen an Äußerlichkeiten, die sowieso sich immer verändern werden, sondern dass wir einfach genährt werden durch das innere Feuer. Ich bin mit Familienunternehmern zusammen manchmal und da bin ich schon sehr, sehr begeistert, wie viel sich da drin verändern konnte in den Unternehmen, weil man sich treu geblieben ist, ja, und eben nicht festgehalten hat. Treue zu verstehen als die Quelle von schöpferischer Inspiration.
Bruder Paulus, lass uns zum Schluss dieser Episode meditieren.
Zeit zum Wandel. Meditation.
Wir haben viel gehört über dicke, dünne Häute, haben angefangen mit dem Elefanten, den du zitiert hast und liebgewonnen hast über dein Leben, weil er eben gar nicht so dickhäutig ist, sondern ein empathisches Wesen ist. Und all das muss ja eingeübt werden. Und vielleicht eine gute Übung dazu ist eine kleine Meditation. Wie lernen wir, wie üben wir, kurz, Dünnhäutigkeit?
Die Haut, die dich umgibt, ist das größte Organ, was du hast, deine eigene Haut. Sie schützt dich und sie macht dich aus. Durch diese Haut atmest du. Sie ist durchlässig. Und nur weil sie durchlässig ist und weil sie lebendig ist, ist sie eben dieses lebensspendende Organ deiner eigenen Existenz. Überall da, wo sich Hornhaut bildet, wo Vernarbungen sind, wo die Haut hart wird, da braucht es die Hilfe der umgebenden Haut, die dann das ersetzen muss, was an diesem Stück Haut fehlt. Darum lade ich dich ein, dass du da, wo du verletzt wirst, dass du da deine Haut traust, dass sie für dich sorgt. Eine dünne Haut sich zu bewahren, die lebendig ist, und die auch darauf vertraut, dass dann, wenn Verletzung kommt, wenn Beanspruchung kommt, dass sie dann schon auch einen Weg zur Heilung findet, finde ich eine Grundvoraussetzung, um lebendig zu sein. Vertraue dem, was in deinem Leben auf dich zukommt, und dann wirst du dort mit deinen Haut und Haaren selbst immer wieder aufstehen können, um einen neuen Weg zu finden.
Zeit zum Wandel. Vielen Dank, Bruder Paulus.
Sehr gerne.
Das war Zeit zum Wandel, Folge 5, der Transformations-Podcast von und mit Bruder Paulus. Gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, gebt Feedback, regt uns zu Themen an, übt Kritik, gebt Hinweise. Weitere Infos bei bruderpaulus.de. Und vielleicht habt ihr Lust bekommen, jetzt an dieser Stelle Bruder Paulus einmal für eine Veranstaltung zu buchen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.